Meine Reise Kanada, der Podcast von Meine Reise und FOW Medien. Mit euren Gastgebern Florian Hölzen und Holger Jacobs. Floro.
Alberta ist ja Cowboy Country an sich. Urbus der Rolling Stones. Super tolle Wasserfälle. Da gibt es freilaufende Bisonherden. Auch ein UNESCO-Weltkulturerbe.
Hallo Holger.
Hallo Florian.
Wir starten eine neue Reihe.
Ja, absolut. Und es geht zum nördlichen Nachbarn der USA nach
Kanada. Meine Reise Kanada ist unsere neue Reihe.
Absolut. Und wir fangen quasi mit dem Alphabet an. Das ist ein reiner Zufall, nämlich mit Alberta.
Mit Alberta. Ja, dann wollen wir gleich mal loslegen. Mit wem hast du denn gesprochen?
Ich habe mit Martina Schäfer gesprochen. Das ist die Alberta-Expertin in Deutschland. Ich glaube, niemand in Deutschland ist so oft dort gewesen in dieser westkanadischen Provinz. Und ich bin super gespannt, was sie uns zu erzählen hat.
Ich bin auch sehr gespannt. Unsere neue Reihe, Meine Reise Kanada. Es geht los mit Alberta.
Willkommen zu Meine Reise Kanada, dem ersten Kanada-Podcast von meiner Reise mit Martina Schäfer zu Alberta. Hallo Martina.
Hallo Holger, grüß dich.
Ja, Alberta, also ich glaube ja, liebe Martina, wenn ich jetzt gesagt hätte, Calgary, Edmonton, Banff, Jasper, Lake Louise, dann hätten viele gesagt, ah ja, kenne ich. Alberta ist vermutlich schon etwas schwieriger, oder? Wie sieht es aus? Kennen die meisten Leute eigentlich Alberta?
Eigentlich nicht. Also ich sag mal, Kanada ist immer der Oberbegriff und wir gehen auch nach draußen und nennen uns nicht nur Alberta, sondern Kanadas Alberta.
Kanadas Alberta. Vielleicht magst du uns mal verraten, ich habe ja einige Orte, einige bekannte Orte dort schon genannt. Vielleicht verrätst du uns erstmal zur groben Einordnung, Alberta, wo liegt das in Kanada? Kannst du so ein bisschen was dazu erzählen?
Naja, es ist eine der Westprovinzen. Es grenzt an British Columbia im Westen. Es grenzt im Norden an die Northwest Territories, im Süden an Montana mit dem Waterton Lakes National Park. Und natürlich dann noch in der anderen Seite Richtung Prärie geht's nach Saskatchewan.
Ja, und wir haben vorher schon darüber unterhalten. Alberta ist, nur um diese Dimensionen zu verstehen, das ist ungefähr dreimal so groß wie die Bundesrepublik. Einfach um mal, Kanada ist das zweitgrößte Land der Erde. Also man, da sieht man schon so ein bisschen, das ist nicht nur, das sind nicht nur die erwähnten Orte wie Calgary, Edmonton und so weiter. Trotzdem würde ich vorschlagen, dass wir damit vielleicht anfangen, dass wir einfach mal überlegen, wir fliegen nach Calgary und würden jetzt erstmal so die klassische Alberta-Reise machen. Wollen wir das machen?
Ja, klar. Prima. Gerne.
Ja, Calgary selber ist ja schon durch die Calgary Stampede bekannt, oder? Das ist
geregelt,
oder?
Sicherlich. Also ich sag mal so, jeder, der in dem Monat Juli in Alberta unterwegs ist und Calgary besucht, sollte natürlich in diesem Zeitraum auch versuchen, sich Stampede-Tickets zu besorgen. Die kann man aber ganz, ganz einfach besorgen über Reiseveranstalter hier in Deutschland bereits. Es gibt verschiedene Veranstaltungen. Die Stampede ist immer über 10 Tage im Juli, fängt in der zweiten Juliwoche an. Und dann gibt es erstmal eine klassische Parade und dann, ja, was ist denn die Stampede eigentlich?
Das wäre meine erste Frage eigentlich. Wir sind ja schon bei den DJs. Aber genau. Für diejenigen, die das noch nicht gehört haben, was ist die Stampede eigentlich?
Ja, also sie nennt sich The Greatest Outdoor Show on Earth. Und was ist jetzt wiederum das? Das ist ein großes Rodeo. Und zwar kein Rodeo mit nur Fun-Faktor für irgendwelche Schauspieler oder Gaukler, sondern das ist wirklich harte Arbeit. Hier kommen die Cowboys, die Profis aus Kanada, USA, Australien, you name it. Und hier werden Preisgelder von über 1 Million Dollar ausgespielt bei Rodeo-Wettbewerben, die dann den ganzen Tag über laufen. Das ist zum Beispiel Chuck Wagon Races, also mit den Planwagen fahren, dann Bronco Riding, es ist Bull Roping, also wir fangen die Bullen mit dem Lasso ein und die werden eingewickelt. Und ja, es ist ein Riesenspektakel den ganzen Tag hindurch und das endet jeden Abend mit so einer Grand Stage Show, nennt sich das. Also das ist eine Art Revue, die dann aufgeführt wird. Die Calgary hat eine eigene, also Calgary Stampede hat eine eigene Band, eine Marching Band und dann gibt es ein Riesenfeuerwerk und dann ist auf diesem Stampede-Gelände zudem noch eine riesige Viehausstellung. Es ist ein Rummelplatz und das Absolute ist, Alberta ist ja Cowboy-Country an sich. In diesen 10 Tagen steht die ganze Stadt Kopf. Und zwar läuft da alles entweder in Jeans rum oder die Mädels und Damen, je nach Alter, in schicken Kleidern, kurzen Röcken oder ganz, ganz leichten Tops. Alle haben Cowboy-Hut auf und es ist eine ganz, ganz lässige, offene Atmosphäre, die eigentlich, das kann ich jetzt gar nicht in Worte wieder fassen, das muss man erleben.
Das muss man erleben und wir haben auch einen O-Ton mitgebracht, um einfach mal so ein bisschen Atmosphäre rüberzubringen. Wollen wir kurz mal reinhören?
Klar.
Klasse.
Let's talk about the Cowboys and Cowgirls. It's time to get loud. Here they come. The greatest outdoor show on earth, Cowboys and Cowgirls. The firebackers, the barrel racers, the steer rushers, saddle rock riders, tie-down ropers, and the bull riders. Find their way to their chance to compete on Championship Sunday. Ladies and gentlemen, let's hear it all one more time for the Cowboys and the Cowgirls.
Ja, also Calgary Stampede, das absolute Aushängeschild von Calgary, wobei man eben auch Calgary besuchen kann und sollte außerhalb der Stampede. Ich war angenehm überrascht, ich war längere Zeit nicht dort, bin dann vor einigen Jahren wieder dort gewesen. Die Stadt hat sich sagenhaft entwickelt, finde ich. Also am Fluss, die einzelnen Stadtviertel, wo sich ganz viel getan hat. Also warum lohnt es sich sonst noch, Calgary zu besuchen?
Also Calgary ist ja eine Stadt, eine sehr junge Stadt und zwar jung in Bezug auf seine Einwohner. Also das ist die jüngste Stadt Kanadas. Von dem Einwohner oder beziehungsweise vom Durchschnittsalter der Einwohner her gesehen. Das ist so Mitte, Ende 30. Und die einzelnen Stadtviertel haben sich total entwickelt mit super schönen Restaurants. Alles ist sehr, sehr, wie der Kanadier sagt, lively. Es gibt tolle, einzigartige Geschäfte, also nicht nur die großen Malls, in denen man shoppen gehen kann, sondern eben ganz, ganz tolle Sachen zu kaufen, ob es jetzt Bekleidung ist oder Haushaltswaren oder was auch immer. Man findet eigentlich immer was. Es passiert sehr viel. Es gibt viele, viele Veranstaltungen das ganze Jahr hindurch. Wir haben das National Musik Museum in Alberta. Seit einiger Zeit, das ist Studio Bell, also super toll mit allem Hands-on-Geschichten, die es nur so gibt. Tourbus der Rolling Stones zum Beispiel. Ja. Wenn du da reingehst, du kannst auch erleben, dass du da hinkommst und es ist ein Konzert, haben ein schönes Auditorium, da setzt man sich rein, das ist kostenfrei und alle möglichen Artefakten der Musikgeschichte Kanadas, der Musikgeschichte weltweit.
Ja, ich erinnere mich, ich bin doch dort gewesen. Es lohnt sich wirklich für jeden Musikfan. Also wirklich ganz, ganz toll.
Ja.
Ja, und du hast schon gesagt, sehr viele individuelle Geschäfte, individuelle Restaurants, also nicht nur irgendwelche Ketten, die man aus jeder anderen Stadt auch kennt und damit also eine ganz, ganz tolle Szene, eine tolle Kulturszene. Da hat sich wahnsinnig viel entwickelt in einer sehr jungen Stadt.
Ja.
Calgary also als ein Top-Startpunkt, wo man sicherlich 2-3 Tage auf jeden Fall verweilen sollte, bevor man dann eben den Mietwagen oder den Camper übernimmt und fährt. Und dann fährt man eigentlich immer so Richtung, ja, ich sag mal Nordwesten, kann man so grob sagen.
Jo. Ja, die meisten starten in Calgary dann Richtung kanadische Rockies.
Ja.
Unsere großen Parks, die Nationalparks, Banff Nationalpark, Jasper Nationalpark. Aber es gibt auch noch das ein oder andere direkt nach Calgary zu sehen und zu erleben. Ich finde zum Beispiel Kenmore ist ein Ort oder das Kananaskis, vielen vielleicht bekannt im Jahr 2025. Jetzt hatten wir ja den G7-Gipfel im Kananaskis in the middle of nowhere. Da kommt auch nur einer Straße rein, aber die Herren sind, glaube ich, auch alle mehr oder weniger von oben gekommen. Auf jeden Fall, es ist ein super tolles Gebiet. Es ist kein Nationalpark. Der Kananaskis ist ein Provincial Park. Aber hier gibt es so viele Möglichkeiten, was das Erleben in der Natur anbelangt. Ja, also die Möglichkeiten sind sehr vielseitig, sehr, sehr stark das Wandern. Wir haben zum Beispiel bei Komoot eine super Wander-Collection und da gibt es ganz tolle Trails zu erkunden in Kenmore. Dann haben wir in Kenmore selbst auf jeden Fall auch sehr, sehr schön im Vergleich zu Banff. Eine kleine Stadt ist Kenmore mit einer Hauptstraße und super tollen Restaurants, aber eben auch klasse Hotels. Und die Hotels in Kenmore sind auch alle mehr so im Condominium-Style gehalten. Das heißt, man hat große Zimmer, die meistens noch mit einem kleinen Wohnzimmer oder einer kleinen Küche verbunden sind, wo man eben dann, wenn man vom Jetlag morgens in aller Herrgottsfrüh aufwacht, sich auch erstmal seinen eigenen Kaffee kochen kann. Und ja, in Kenmore in der Stadt gibt es eine ganz tolle Galerie, Carter Ryan Galerie. Jeder, der da ist, der sollte mal da vorbeigegangen sein, um sich das anzuschauen. Und eben Kanufahren. Es gibt in Kenmore die sogenannte Suspension Bridge. Mhm. Das ist eigentlich noch ein absolutes Top Secret. Da muss man schon nachfragen oder einen Veranstalter finden, der weiß, wo diese Bridge ist. Eine Hängebrücke. Ja. Da kann man hinfahren, auch wie gesagt, ganz weit ab vom Schuss. Es gibt keine Schilder dorthin. Da musst du dich wirklich auskennen und mal danach suchen. Mhm. Das Kananaskis an sich, da sollte man bedenken, dass man, wenn man hier reinfährt und ein paar Tage bleibt, einen sogenannten Conservatory Pass kauft. Das ist ein Pass, der pro Tag veranschlagt wird. Und er gilt oder er ist eigentlich dafür da, eben die ganze Gegend sozusagen in Schuss zu halten, ja, und eben die Ranger, die auch dort vor Ort unterwegs sind, zum Finanzieren. Der Pass kostet $15 am Tag, mhm, und er ist ans Kennzeichen von deinem Fahrzeug gekoppelt. Mhm. Das heißt also, du musst selbst darauf achten, das kann dir keiner vorher irgendwie vorab organisieren. Wenn du dein Fahrzeug hast und fährst ins Kananaskis, fährst du in irgendein Visitor Center und davon gibt es genug und kaufst dir diesen Pass.
Also ich schließe aus jeden Fall daraus, was du uns gerade erzählt hast, Martina. Kananaskis, das ist mehr als nur ein Geheimtipp. Das ist etwas, wir alle haben von Ben, von Jasper und Lake Louise gehört, aber im Grunde erste Anlaufstelle nach Calgary, auf jeden Fall Kananaskis. Okay. Das lohnt sich auf jeden Fall.
Würde ich schon sagen, ja.
Und dann geht's weiter Richtung Nordwesten.
Jo, aber nicht lange.
Nein?
Nee. Kenmore ist nur 20 Minuten von den Toren vom Banff Nationalpark entfernt und dann bist du auch eigentlich gleich in Banff. Das heißt, es ist auch eine sehr, sehr gute Alternative, wenn ich nicht rechtzeitig buche mein Hotel in der Hochsaison in Banff, ist Kenmore auf jeden Fall eine sehr tolle Alternative. Denn ich meine, in Kanada oder wenn man durch Kanada unterwegs ist, ist man sowieso darauf eingestellt, Auto zu fahren oder Camper zu fahren. Und dementsprechend bist du von Kenmore auch ganz schnell in Banff. Und Banff, das ist natürlich der Ort in den kanadischen Rockies, viel frequentiert. Eben auch gerade in den Monaten, sag mal so generell Juni bis Anfang Oktober, aus aller Herren Länder logischerweise. Wir Deutschen sind nicht die Einzigen, die Kanada so schön finden. Und dementsprechend macht man sich vielleicht auch schon vorab mal so seine Gedanken, wann man wo in Banff was besuchen möchte, in Banff oder in der Gegend von Banff. Denn da gibt es so viele Sehenswürdigkeiten. Ich zähle jetzt einfach mal ein paar auf. Das ist der Moraine Lake. Dann gibt es den Lake Minnewanka. Es gibt die Berge, den Suffer Mountain, wo man super toll mit der Gondel hochfahren kann. Mit einem ganz tollen Restaurant oben on top, wo man sehr, sehr schön auch wandern kann. Die Stadt Banff an sich hat sehr, sehr viel aufzubieten. Die Main Street mit Shopping und Restaurants und in der ganzen Gegend das Wandern, Kanufahren, egal was. Es ist einfach so. Ich muss mir schon meine Gedanken machen, denn auch von Banff aus will ich sicherlich noch nach Lake Louise.
Vielleicht ganz kurz zu Banff, wenn ich da kurz einhalten darf. Sich Gedanken zu machen über die Planung, was möchte ich unternehmen. Gibt es da irgendwie einen Tipp von dir? Du sagtest schon, gerade in den Hauptsommermonaten ist Banff relativ stark frequentiert, relativ viele Urlauber, die sich da gerne hin möchten. Bringt es da was, zum Beispiel zu sagen, man verlegt seine Aktivitäten eher in den Morgen, wo viele noch gar nicht unterwegs sind? Oder macht es einen Unterschied, ob ich am Wochenende dort bin? Da gibt es viele Wochenendbesucher zusätzlich. Gibt es da so Tipps, oder sagst, da kann man so ein bisschen optimieren?
Also es ist ja so, dass natürlich an den Wochenenden viele Calgarians auch nach Banff rausfahren, Sommer wie auch im Winter. Sicherlich, ja, morgens in aller Herrgottsfrüh ist sowieso empfehlenswert, weil du da super tolle Aufnahmen machen kannst von den spiegelglatten Seen, wo die Sonne aufgeht. Und was ich eigentlich mit der Planung auch meine, ist, Banff und Lake Louise haben vor ein paar Jahren begonnen, den Autoverkehr zu entzerren. Und dementsprechend kannst du auch, wenn du nicht in aller Herrgottsfrüh alleine unterwegs bist, dann auch nicht mehr mit deinem Auto, wie man es vielleicht gewohnt ist, bis direkt zum See fahren, sondern man lässt das Auto am besten am Hotel stehen. Banff, von fast allen Hotels aus, ist eine Haltestelle um die Ecke eines Shuttlebusses. Und das sind unterschiedliche Shuttlebusse, die sind einmal eingesetzt von Banff Lake Louise Tourism oder beziehungsweise von der Stadt, die dann die einzelnen Sehenswürdigkeiten miteinander verbinden. Und da kaufst du dir eben dann dein Ticket und cruist sozusagen mit dem Bus durch die Gegend. Und das ist nur empfehlenswert. Also dementsprechend sollte man sich da vorab mal Gedanken machen. Tickets über Parks Canada oder Banff Lake Louise Tourism, die Webseite, das ist super toll erklärt. Es gibt dann auch private Anbieter mit einem Hop-on-Hop-off-Bus zum Beispiel. Also da ganz sicherlich auf jeden Fall muss man sich ein bisschen mit der Planung vorher beschäftigen.
Super, da haben wir also jetzt zwei Tipps schon. Das eine ist also wirklich die Logistik, wie bin ich vor Ort unterwegs, und da muss ich mir eben überlegen, wo ich eigentlich konkret hin möchte. Und das zweite ist eben auch das Timing, dass das gerne auch mal morgens früh, tolles Licht zum Fotografieren und gleichzeitig viel weniger los. Und vielleicht das Wochenende vermeiden. Da kommen die Großstädte, die Calgarians, vielleicht auch von Norden. Wer weiß, vielleicht kommt auch die
ganz aus Kanada.
Am Wochenende ist ganz Kanada unterwegs, ganz genau. Wir kommen dann also von Banff nach Lake Louise. Gibt es da noch was, etwas Besonderes, was zu erwähnen ist?
Also Lake Louise zum See an sich fahren kannst du auch nur, wenn du direkt am See wohnst, in Fairmont Chateau Lake Louise. Ansonsten geht da eben auch nur ein Shuttle. Und eben dann auch wieder, sag ich ganz klar, die Wanderungen, die du hier machen kannst. Vom Lake aus gehen tolle Wanderungen hoch zu einem Teehaus, Lake Agnes Teehaus.
Einem Teehaus?
Ja, du kannst nicht nur im Fairmont Chateau Lake Louise den Afternoon Tea einnehmen und den Blick auf den See haben, sondern du kannst auch da hochwandern. Das würde ich mal sagen, ist eine Strecke, die geht ziemlich steil nach oben. Und da ist man so 1,5 bis 2 Stunden unterwegs. Und auch da rate ich, geht früh. Dann kommen die Squirrels noch raus. Das sind die kleinen Streifenhörnchen. Und man läuft nicht, ich sag mal, in so einer kleinen Masse, Menge Menschen.
Ja.
Und dann kann man natürlich auch noch weiter hochgehen zu den Gletschern. Oder man geht zum Lake Louise und fährt Kanu auf dem See. Also auch wunderschön. Tolle Erlebnisse, die man da in der Natur hat. Und ich sag mal, der Lake Louise ist ja eins der Wahrzeichen. Auch aufgrund der Tatsache, dass er idyllisch gelegen ist mit dem Victoria-Gletscher am Ende. Und eben auch, wie fast alle unsere Seen, vom Gletscherwasser eben gespeist wird und diese tolle türkisblaue Farbe hat. Also das ist schon, ne?
Toll. Aber es gibt, du hast eben gerade gesagt, es geht eben nicht nur darum, schöne Fotos zu machen, sondern du kannst toll wandern, du kannst Kanopartie machen. Ich bin auch am Lake Louise mal geklettert tatsächlich. Es gibt da so eine Kletterwand, also es ist wirklich das volle Outdoor-Programm, je nach Aktivitätsniveau, ist für jeden was dabei.
Ja. Auf jeden Fall darf man sich unter Lake Louise keinen großen Ort vorstellen. Das muss ich auch noch sagen. Das ist also wirklich so ein kleines Karree, wo du eine Tankstelle hast, wo du einen Bäcker hast, wo du dir einen Coffee kaufen kannst, einen kleinen Supermarkt, eine kleine Bank. Und dann gibt es halt ein paar Hotels drumherum, also wirklich ganz, ganz wenige. Und dementsprechend ist der Ort an sich jetzt nicht der Ort, den man besuchen sollte, sondern einfach nur, um sich mit Verpflegung nochmal einzudecken oder ein Pitstop oder sonst
was. Und Banff ist ja nicht weit. Richtig. Banff ist ja wirklich ein richtiger Ort mit einer tollen Infrastrukturgröße, die alles gibt, würden wir dazu sagen. Ja. Mhm. Jetzt fahren wir weiter nach Norden auf dem Icefields Parkway. Ja. Nächster Stopp ist schon sehr Jasper, oder?
Oh je. Ja, also ich sag mal so, der nächste angepeilte Ort könnte Jasper sein. Mhm. Aber natürlich auf dem Icefields Parkway bleibst du nicht nur einmal stehen, dann bleibst du mehrfach stehen. Und das ist ja eine Strecke, sag ich mal, von etwas mehr als 300 Kilometern Lake Louise, Jasper. Also du brauchst mindestens einen ganzen Tag dafür. Als allererstes kommt sicherlich der Peyto Lake. Das ist auch eines der Wahrzeichen. Also da gibt es so viele Bilder. Und da sollte man auf jeden Fall auch früh morgens hinfahren. Da kann man schön parken am Peyto Lake und auch eben dann dorthin laufen. Da gibt es eine ganz große Plattform über dem See, wo man super fotografieren kann. Es gibt aber dann die ganze Straße entlang, sind überall Gletscher. Mhm. Unterschiedlicher Größe, unterschiedlicher Formen. Es gibt ganz, ganz toll an den Bow Falls, beziehungsweise am Bow Lake, falsche Aussage, am Bow Lake gibt es ein ganz, ganz tolles kleines Hotel. Das ist The Lodge at Bow Lake. Die ist auch gerade erst vor kurzem renoviert worden. Da ist man in the middle of nowhere. Da buchst du aber dann auch gleich Familienanschluss. Das heißt, man bekommt dann auch eine Rundumverpflegung. Und da das Ganze sehr, sehr klein ist, es ist im Blockhausstil gehalten, dieses Hotelchen, sage ich mal, hast du hier die Möglichkeit, bekommst sofort Anschluss mit allen deinen Mitbewohnern, weil man eben abends gemeinsam isst, gemeinsam frühstückt. Und auch dort am Bow Lake kann man super toll in den Wald hinein beziehungsweise zu den Bergen hinwandern.
Du hast die Gletscher erwähnt. Es gibt doch irgendwo auch die Möglichkeit, auf dem Gletscher richtig raufzugehen oder an den Gletscher ranzufahren.
Ja, da kommen wir ja jetzt erst noch hin.
Da kommen wir jetzt.
Ich sag ja, man muss verschiedene Stopps einlegen, aber der nächste größere Stopp ist sicherlich der Athabasca-Gletscher. Dort gibt es die Möglichkeit, mit einem Gefährt hochzufahren. Das nennt sich Ice Explorer. Das ist also ein Bus sozusagen, der mit überdimensional großen Reifen auf dem Eis fahren kann. Und da bucht man sich am besten vorab Tickets im Center oder auch über seinen Reiseveranstalter. Hat die Fahrt zum Icefield nach oben, kann dort aussteigen und auch fotografieren, alles schön abgesichert. Eine tolle Möglichkeit, den Icefield oder den Athabasca, den kann man auch erwandern. Da gibt es auch geführte Touren, wo man eben durch oder zwischen den Gletscherspalten wandern kann. Das sind Touren, die gehen dann von Jasper aus. Also das ist auch zu empfehlen, wenn man nicht unbedingt mit ganz vielen Menschen in diesem Ice Explorer fahren will. Und dann gibt es direkt unweit von dem Gletscher noch den Glacier Skywalk. Der Glacier Skywalk ist auch verbunden dann im Ticket, wenn man möchte. Und da wird man mit dem Bus hingebracht, weil da gibt es direkt keinen Parkplatz, und kann aussteigen und dort dann auf einem Glasboden, auf einer Glasbodenbrücke laufen, schön Bilder machen. Und da sieht man eben dann nach unten ins Tal hinein. Also schwindelfrei sollte man schon sein.
Ist so ein bisschen, wie es ähnlich ist, im Grand Canyon gibt. Ja. Geht für diejenigen, die das schon mal gesehen haben.
Genau.
Ja. Ja, sehr schön. Ja.
Jo. So, dann bist du mindestens schon von Lake Louise, bis du da bist, 3 bis 4 Stunden unterwegs gewesen. Ja. Und dann geht es Richtung Jasper. Das sind nochmal bestimmt so 75, 80 Kilometer. Mhm. Davor gibt es noch Sunwapta Falls, Athabasca Falls, also super tolle Wasserfälle. Ja. Da sollte man Stops einlegen. Da kann man auch schön laufen, je nachdem, wie man Lust und Laune hat, um eben da immer näher an die Wasserfälle zu kommen. Mhm. Und läuft eben dann im Ende in Jasper ein. Das ist dann wieder die nächste Übernachtungsmöglichkeit. Wenn man sich nicht direkt noch oben am Icefield, also am Athabasca-Gletscher, das Hotel gebucht hat, da kannst du nämlich direkt morgens aufwachen und den Sonnenaufgang über dem Gletscher sehen und abends eben mit einem Sonnenuntergang einschlafen. Ist auch eine Variante.
Das ist, würde ich sagen, fast einzigartig. Ja, sehr, sehr schön. Jasper, gibt es in Jasper selber irgendwas zu sehen, was du sagst, das sollte man nicht verpassen?
Ach, da gibt es das Porphyllis. Ich muss aufpassen, muss mich hier nicht verzetten.
Nee, du brauchst die Trottie. Nur vielleicht ein oder zwei Highlights.
Jo, das ist natürlich der Millennium Lake und der Millennium Canyon. Mhm. Ganz klar, Millennium Lake ist etwas außerhalb von Jasper, kann man mit dem Auto schön hinfahren. Und der Millennium Canyon liegt davor. Millennium Canyon ist eben ein toller Canyon mit Wasserfällen im Sommer, wo man schön wandern kann. Und Millennium Lake ist der See schlechthin. Da gibt es Spirit Island. Spirit Island ist ein kleines Inselchen im See. Da kommt man aber nur mit dem Boot hin. Da bucht man sich am besten eine Bootsfahrt dahin. Da empfehle ich auch morgens am allerbesten die erste Bootsfahrt zu nehmen, weil der See ist spiegelglatt und es gibt super, super schöne Bilder. Also ein Träumchen. Man wird dann hingefahren ans Ufer und kann dann vom Ufer aus eben die tollen Bilder machen, die es überall zu sehen gibt, eben von Spirit Island. Spirit Island selbst, da kommt man nicht drauf als Besucher.
Okay. Zu Jasper fällt mir noch ein, und vielleicht geht es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern genauso. Letztes Jahr war es, glaube ich, gab es einen großen Brand. Und anders als sonst, wo man sagt, naja gut, in Kanada brennt immer wieder mal der Wald, leider, aber hat es auch Jasper selber stark getroffen. Wie ist dort die Situation?
Also man muss erstmal die Größe vom Jasper Nationalpark sehen. Das sind über 11.000 Quadratkilometer. Es sind Teile im Ort betroffen worden. Da wird im Moment sehr, sehr stark gebaut. Da gibt es auch Container, in denen im Moment die Menschen noch wohnen müssen. An sich kann man sagen, dass Jasper auf jeden Fall lohnenswert ist, der Besuch, die Hauptstraße. Jasper ist nicht klar, nicht groß, das ist kleiner als Banff. Der Rocky Mountaineer, dieser tolle Zug, der durch die kanadischen Rockies fährt, der hält auch ja in Jasper. Und die Via Rail, die kanadische Eisenbahn, hat einen Stopp in Jasper. Es gibt die Hotels, die eben alle mehr oder weniger ja eigentlich gar nicht betroffen worden sind. Die weltberühmte Fairmont Jasper Park Lodge, das waren ein paar kleine Häuschen, die da neu aufgebaut werden mussten. Ich muss sagen, ich selbst war jetzt noch nicht in Jasper. Eine Kollegin von mir war jetzt erst kürzlich da gewesen. Sie hat mir ein paar Bilder aufgenommen von Stellen, die natürlich stark betroffen sind, wo eben die Wälder abgebrannt sind. Aber die Kanadier und erst recht die Indigenen, die sagen eben, das ist genau das, was unsere Natur immer wieder braucht, um sich zu erneuern. Und am Beispiel vom Waterton Lake, wo wir einen großen Brand vor fast schon 10 Jahren hatten, da sieht man, da die Natur kommt wieder nach. Mhm. Und es ist einfach so, dass aber Jasper ganz speziell meines Erachtens auf keinen Fall außer Acht gelassen werden darf, wenn man eine Reise durch Alberta macht, denn das gehört dazu und vor allen Dingen die Einwohner, sie leben vom Tourismus.
Ich denke aber auch, das ist, was ich gehört habe von Leuten, die zurückgekehrt sind, gesagt, es lohnt sich nach wie vor. Es heißt, es ist die touristische Infrastruktur, die Attraktionen, die Hotels sind nicht betroffen und ich kann im Grunde Jasper so erleben, ohne das andere völlig ausblenden zu wollen, so erleben, wie ich das früher auch schon konnte. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall.
Ja. Hm. Das hast du so schön formuliert. Hätte ich gar nicht besser hinbekommen können.
Ja, und ich glaube, du hast was ganz Wichtiges gesagt, Brände gehören dazu, die Natur erneuert sich, das ist Teil des natürlichen Kreislaufes. In diesem Fall hat es eben einen Ort mitgetroffen, aber grundsätzlich muss man eben auch die Dimensionen sich immer vor Augen führen, wenn es heißt in den Medien, ein Waldbrand von der Größe von Hessen oder von Rheinland-Pfalz, dann muss man einfach immer sehen, Kanada ist sehr, sehr groß und das zweitgrößte Land der Erde. Und wenn es da mal brennt, dann ist nicht wie in Deutschland, wäre ein ganzes Bundesland davon betroffen. Ja. Also es sind alles Dimensionen, die zu verkraften sind und die zum natürlichen Kreis auch dazu gehören. Ja. Jetzt sind wir im Grunde mit den Rockies so ein bisschen fast durch und sind auf dem Weg nach Edmonton.
Genau. Mhm. Die Strecke zwischen Jasper und Edmonton hat, wenn man sich die Zeit dazu nimmt, auch noch einiges zu bieten. Da gibt es Orte wie Hinton oder Grand Cache, wo es sicherlich auch möglich ist, den Einheimischen ein bisschen näher zu kommen. Es gibt auch einige Hotels hier, die sicherlich auch gebucht werden sollten, wenn eben Jasper nicht mehr ganz alles hergibt. Mhm. Die Strecke ist ungefähr 4 Stunden und die meisten Menschen fahren es in einem Rutsch.
Ist es auch noch gebirgig? Ist es dann noch?
Nee, das wird dann mit der Zeit relativ flach und dann fangen eigentlich auch schon die Ausläufer von Edmonton an. Edmonton ist ja die Hauptstadt von Alberta, also nicht Calgary. Calgary ist zwar bekannt durch die Olympischen Winterspiele 88 immer wieder im Vordergrund, aber Edmonton ist die Hauptstadt mit dem Parlamentsgebäude. Edmonton hat auch etwas über 1,1 Millionen Einwohner. Und diese Stadt, muss ich sagen, hat sich noch sehr, sehr, sehr viel mehr entwickelt als alles andere in Kanada, meines Erachtens. Früher habe ich immer gesagt, okay, hier in Edmonton sind die Bürgersteige hochgeklappt. Edmonton, ja, da pfeift der Wind durch, da ist der Hund begraben sozusagen. Aber Edmonton ist eine Stadt, die hat zwei Gesichter. Einmal einen neuen Teil, der jetzt innerhalb der letzten 8 Jahre sehr, sehr groß gewachsen ist. Da hat rings um den Rogers Place, das ist die Eishockey-Arena der Edmonton Oilers, ist sehr, sehr viel passiert mit einem ganz tollen neuen JW Marriott Hotel. Dieser Rogers Place an sich ist schon alleine eine Sehenswürdigkeit. Es gibt viele Restaurants, da ist auch Leben und da ist eben nicht mehr der Bürgersteig hochgeklappt. Und ganz speziell Preseason Games kann man, wenn man in der Hochsaison unterwegs ist, und da zähle ich halt einfach den September und Anfang Oktober dazu, sich die Tickets auch noch besorgen von den Oilers. Dann sieht man ein schönes Eishockeyspiel.
Spielt auch in Deutschland, ne? Dreiseitel.
Leon
Dreiseitel. Leon Dreiseitel, genau. Also Eishockey bei Eishockey-Fans leuchten jetzt die Ohren.
Richtig. Ja, und dann ist Edmonton eben, es liegt am North Saskatchewan River. Und dieses Flusstal ist 22 Mal so groß wie der Central Park. Also alles grün und erteilt Edmonton von diesem neuen Teil, von dem ich eben gesprochen habe, zum alten Teil hin, Old Strathcona. Das ist ein sehr, sehr schönes Viertel, wo es eben auch ganz tolle
Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten gibt. Über den North Saskatchewan River fährt in der Hochsaison eine super tolle, nostalgische Straßenbahn. Auch sicherlich lohnenswert, dass man das mal macht. Edmonton hat Fort Edmonton Park. Mhm. Das ist Kanada Anotoktok. Das ist ein Fort und hier gibt es eben, das ist ein Freiluftmuseum. Mhm. Und gleichzeitig ist hier auch eine ganz, ganz tolle neue indigene Ausstellung eröffnet worden. Im Fort Edmonton Park hier kann man wirklich auch sehen, die Geschichte der indigenen Völker mit hands-on Dingen. Plus es gibt sehr viele Indigene, die da sind und auch ihre Geschichten erzählen. Sehr, sehr berührend. Und man bekommt eigentlich mit, was in diesen Zeiten damals alles so passiert ist. Und es gibt ein super tolles Museum und dann Shop Till You Drop in Edmonton. Ja, wir haben ja hier die West Edmonton Mall mit über 800 Geschäften und Restaurants. Übrigens, Alberta ist sowieso Shop Till You Drop, weil wir sind ja die einzige Provinz in ganz Kanada, die keine zwei verschiedenen Steuern auf alle ausgewiesenen Preise erhebt, sondern eben nur die sogenannte Government Tax, die vom Land Kanada vorgeschrieben wird, und wir verzichten auf die Provincial Sales Tax.
Super, das ist also nur ein schöner Tipp. Jo. Aber an einer Stelle würde ich gerne kurz mal einlenken, das Thema indigenes Angebot, also die Ureinwohner Kanadas. Es gibt ja in der Nähe von Edmonton dann auch Métis Crossing. Mhm. Auch das ist eine Art indigenes Kulturzentrum, kann man das so sagen?
Genau.
Magst du dazu drei Takte sagen?
Jo. Drei Takte, fasse dich kurz, heißt das. Ja, natürlich, Métis Crossing ist circa ungefähr eine Stunde von Edmonton entfernt. Kulturzentrum, es gibt dort eine Lodge, The Lodge at Métis Crossing, schön 40 Zimmer, auch ganz neu erbaut und eröffnet worden in 2021 Ende, mit Glaskuppelzelten stehende, die man eben auch bewohnen kann. Und hier ist es ganz, ganz klasse. Hier kann man nämlich weiße Bisons sehen. Wow. Weiße Bisons, die hier gehegt und gepflegt werden. Da kann man direkt Touren hinmachen. Das heißt, man muss die auch nicht suchen, sondern die sind garantiert dort oben zu finden. Also das ist eine ganz besondere Geschichte. Denn wenn man von Edmonton Richtung Métis Crossing fährt, ist natürlich der kleinste Nationalpark Kanadas, der Elk Island Nationalpark, auch noch zu besuchen. Das sind 45 Minuten von Edmonton, also das kann man eben zum Beispiel auch ideal zum Sonnenuntergang machen, da hinfahren. Der Park ist wirklich klein, innerhalb von einer Stunde bist du durchgefahren. Aber was du hier siehst, sind Bisons. Da gibt es freilaufende Bisonherden. Die braunen possierlichen Tierchen. Und ich sag mal, ich weiß genau, als ich das erste Mal in Alberta gewesen bin, bin ich nämlich genau zum Sonnenuntergang gefahren. Und ich will jetzt hier auch niemanden gruseln oder verschrecken, aber wir sind hingefahren, da war es hell. Da haben wir auch die Bisons gefunden. Und dann haben wir ein Picknick am See gemacht, Sonnenuntergang, und wollten dann wieder heim. Und es war dunkel. Und wir fuhren auf derselben Strecke wieder zurück. Und diese possierlichen Tierchen haben sich aber überall entlang der Straße gruppiert. Und du hast nur die glühenden Augen der Bisons gesehen. Und wir waren mit einem PKW unterwegs, also auch noch nicht so einem riesen SUV, wo du dich so teilweise wohlfühlst. Und ich habe rechts und links und vorne und hinten nur noch diese Bison-Augen gesehen. Und der Kollege, der damals mit mir gefahren ist, der ist dann ganz vorsichtig gefahren, so dass er irgendwann umdrehen konnte. Und dann haben wir die andere Ausfahrt aus dem Park genommen, um nach Edmonton zurückzukommen. Also nur mal so, Wildlife ist einfach eigentlich überall vorhanden. Und deswegen Stops auf dem Icefields Parkway, da komme ich nochmal zurück. Gerade wenn die Tiere unterwegs sind, da hast du viele, die du da einlegen kannst und sehen kannst.
Sehr, sehr schön. Ja, wir hatten vorhin noch Métis Crossing gesagt, kurz erwähnt. Unter anderem so ein Kulturzentrum. Es gibt natürlich dort auch Storytelling, es gibt indianische Gesänge und Tänze. Wir haben jetzt mal, du hast uns ein Beispiel mitgebracht, nicht aus Metis Crossing, aber generell von indigenen Tänzen und Gesängen aus Alberta. Und da hören wir jetzt vielleicht ganz kurz mal rein. Ich glaube, das war ein guter Eindruck. So kann man es in Metis Crossing erleben, aber auch an anderen, vielen anderen Stellen in Alberta überhaupt. Das indigene Angebot ist ja ganz, ganz stark gewachsen in den letzten Jahren. Es wird ja auch ganz stark von Seiten der Provinz, auch von Seiten des Staates gefördert. Und dabei muss man vielleicht auch eins sagen, was ich immer so wichtig finde. Es geht nicht nur um Storytelling, Tänze, Gesänge, sondern ich kann auch zum Beispiel an vielen Orten einen indigenen Guide.
Oh ja.
Wählen und mit ihnen gemeinsam die Natur erleben.
Ja. Also in Edmonton zum Beispiel gibt es eine Firma Talking Rock Tours, mit der kann man unterwegs sein. Da wird erzählt von den Gesteinsformen, alles, was man so rings um den Fluss auch finden kann. Oder aber auch in Banff und in Kenmore, da gibt es Touren, da geht man in die Natur, in den Wald und bekommt eben erklärt, was aus Blättern, aus Baumrinden, aus Beeren, die du gar nicht kennst, was man daraus gewinnen kann und wie man im Endeffekt früher auch sich ernährt hat, wie man Medizin hergestellt hat. Ich wusste auch nicht, dass Birkenrinde eine Grundlage für Aspirin zum Beispiel gebildet. Bin ich auch ein bisschen schlauer geworden. Also dazu muss man sagen, viele Touren sind natürlich in Englisch, aber die Guides versuchen, so deutlich wie möglich zu sprechen. Also ganz generell, finde ich, versteht man die Kanadier oder das kanadische Englisch auch sehr, sehr gut. Ja. Nur mal kurz sagen.
Ja, das finde ich auch. Ich glaube, das sollte man an der Stelle sagen. Ja. Und das Spannende ist tatsächlich dann, die Natur mal aus der indigenen Perspektive zu sehen, weil einem das einfach einen völlig anderen Eindruck von einer Landschaft gibt, die man plötzlich mit ganz anderen Augen sehen kann. Ja, sehr schön. Ja, mit anderen Augen sehen, da sind wir schon mal mit einem guten Stichwort, liebe Martina. Wir haben jetzt so einen klassischen Weg durch Alberta beschritten von Calgary über die Canadian Rockies bis hoch nach Edmonton. Und Alberta, haben wir aber vorher gesagt, ist riesig groß. Es gibt Alternativen für diejenigen, die schon mal da waren oder die sagen, wir haben ein bisschen mehr Zeit als die üblichen 10 Tage oder 2 Wochen und wir wollen noch etwas anderes sehen und was zusätzlich sehen. Was würdest du da empfehlen? Wo geht man am besten hin?
Also erstmal für alle, die nur in Alberta bleiben wollen, und eben keinen One-Way buchen sozusagen, sondern Calgary-Calgary oder Edmonton-Edmonton machen. Es gibt eine Verbindung, wenn man dann Richtung Heimat wieder geht, zwischen Edmonton und Calgary, das ist der Highway Number 2. Da ist man die ganze Strecke, für die man bestimmt 3 Wochen normalerweise braucht als Urlauber, in 5 Stunden gefahren, quer durchs Land. Nur so viel mal dazu.
Das ist einfach, um Zeit zu sparen.
Um Zeit zu sparen, genau. Ansonsten ist natürlich Calgary auch ein Ausgangspunkt in den Süden Albertas. Und da haben wir in Süd-Alberta natürlich auch mit dem Dinosaur Provincial Park, dem Örtchen Drumheller und dem großen Dinosaur Museum mit den riesigen fossilen Funden plus Reptilienfunden in der Ausstellung. Etwas super Tolles. Wir haben im Riding on Stone Provincial Park auch ein UNESCO-Weltkulturerbe mit Felsmalereien, indigene Felsmalereien. Eine Landschaft, Gesteinsformen, die sind nicht zu vergleichen mit den normalen Gebirge, sondern da gibt es die sogenannten Hoodoos. Das Ganze ist auch, nennt sich auch Badlands. Also das ist eine richtig surreale Landschaft, sage ich mal. Schon mehr so ein bisschen wie Mondlandschaft, aber trotzdem nicht karg. Und von Calgary aus ist man nach Drumheller innerhalb von 1,5 Stunden gefahren. Riding on Stone ist jetzt noch ein bisschen weiter unten. Da bräuchte man dann schon ein wenig länger und man sollte dann auch zwischendrin Übernachtungen einbauen. Oder aber man fährt von Calgary aus, wenn ich von Calgary aus in die Rockies fahre, fangen ja irgendwann mal die Rockies mich an zu begleiten auf meiner Straße. Von Calgary aus den Highway 22 gefahren Richtung Waterton Lakes. Waterton Lakes National Park ist an der Grenze zu Montana, unten im Süden. Da ist es genauso faszinierend. Also diese Strecke ist auch immer wieder sensationell, was die an Fotomotiven bietet. Der Waterton Lakes National Park bildet mit dem Glacier National Park in Montana den ersten weltweiten Friedenspark. Da gibt es nämlich eine ganz natürliche Grenze zwischen USA und Kanada mitten auf dem See. Hier sieht man, ja, Weißkopfseeadler. Hier gibt es super tolle Möglichkeiten auch wieder zum Wandern. Man kann eine ganz tolle Bootsfahrt machen vom Örtchen Waterton aus rüber in die USA. Dort kannst du aussteigen und wandern gehen. Tolle Campingplätze ringsrum. Waterton hat schöne Hotels. Da gibt es ein Wahrzeichen, das Prince of Wales Hotel. Das steht auf so einem Hügel. Waterton, muss ich dazu sagen, ist auch gesegnet von sehr, sehr viel Wind. Hier kann man super surfen auf dem See. Hier kann man also einiges machen in Verbindung mit dem Wind. Wie heißt dieses mit den Segeln?
Windfoiling ist es?
Ja, oder, so ähnlich.
Oder Windsurfen?
Ja, ja. Windsurfen, also, ja. Genau. Und dieses Prince of Wales Hotel ist auch ein Hotel, ein schottisches Hotel. Und hier kannst du auch einen super tollen Afternoon Tea einnehmen, wenn du nicht gerade auch noch da wohnst.
Also man sieht, es gibt auch in Alberta immer wieder diesen britischen Einfluss.
Genau.
Kanada, die haben viel stärkeren britischen Einfluss, als wir in den USA sehen. Ja, auch schön.
Ja, also das ist eine ganz, ganz tolle Gegend. Ja, die Landschaft ändert sich zwischendrin auch mal ein bisschen. Es gibt dann wieder viel flaches Land, wo eben auch die Ranches sich befinden. Und ja, da kannst du auch ganz tollen Loop machen von Waterton Richtung Kenmore in Kananaskis rein mit einer Straße, die fast ähnlich des Icefields Parkway ist. Das ist der Highway 40.
Ja.
Kann man sich mal merken.
Okay.
Der ist auch ein Träumchen. Also wenn ich Calgary fahre, Waterton Lakes und dann Richtung Kenmore und von Kenmore nach Banff fahre, habe ich schon wieder einen Zusatz zu.
Oder ich mache eben wirklich einen großen Süd-Alberta-Loop.
Ja.
Kann ich auch machen.
Da kann man,
glaube ich, locker mal eine Woche oder länger verbringen. Ne? Ohne dass es auch irgendwie langweilig wird.
Genau.
Und ich höre aus deinen Aussagen, es ist eine komplett abwechslungsreiche Landschaft. Es ist eine komplette Alternativlandschaft, sage ich jetzt mal, zu den Rockies. Es sind andere Felsformationen. Es gibt andere Arten von Seen. Es gibt das ganze Thema Ausgrabung, Dinosaurier. Also wirklich ein sehr Felsmalereien, also wirklich auch ein ganz neues Spektrum an Attraktionen, an Möglichkeiten.
Dort. Auf jeden Fall.
Toll. Alternative zum, wir haben jetzt ganz viel über Sommerreisen oder saisonale Reisen vom späten Frühjahr bis in den Herbst hingeredet. Ganz wichtig ist, glaube ich, ich selber muss sagen, ich bin kein Wintersportler, du bist leidenschaftlicher Wintersportler, ich weiß das. Es liegt dir immer ganz besonders am Herzen, der Winter in Alberta. Was gibt's dazu zu sagen?
Oh je. Fassen Sie sich kurz. Nein, also er ist schon nicht vergleichbar mit dem Winter in den Alpen oder wie wir das hier kennen. Ja, die Temperaturen sind ein paar Grad weniger, aber Alberta hat ja eine trockene Luft. Mhm. Und dementsprechend fühlt sich, sag ich mal, zwischendrin minus 25, minus 30 Grad ein wenig anders an, als das hier bei uns der Fall ist. Es ist eine trockene Kälte. Die trockene Kälte ist auch das, was den weltberühmten Champagne-Powder-Schnee ausmacht, den wir in Alberta haben.
Ja. Wollen wir das mal anhören, wie das sich anhört, wenn man durch diesen Powder gleitet?
Jo.
Ja, da haben wir nämlich was. Ah, schauen wir mal. Also selbst ich als Nicht-Skifahrer denke jetzt noch mal drüber nach, ob ich da nicht auch mal die Skier anschneiden sollte.
Ja, also der Schnee fällt ja in Alberta schon relativ früh und unsere Skigebiete machen auch schon früh auf. Mhm. Meistens das erste oder zweite Novemberwochenende bereits. Wir haben 3 Weltklasse-Skigebiete, wie man so schön sagt, in Banff und Lake Louise. Das ist Banff Mount Norquay, Sunshine Village und eben Lake Louise. Mhm. 3 Skigebiete, die mit nur einem Liftpass zu befahren sind, auch verbunden mit einem Bus-Shuttle. Mhm. Und diesen Liftpass, den kann man sich auch hier vorab in Deutschland schon besorgen. Ich denke mal, die schönste Jahreszeit, um Skifahren zu gehen, ist eher das Frühjahr. Mhm. Also ab Ende Februar, Anfang März bis in den April hinein.
Das ist dann schon dieser Sonnenskilauf.
Das ist dieser Sonnenskilauf. Die Tage werden länger, es wird ein bisschen wärmer. Und natürlich auch hoch nach Jasper, den Icefields Parkway, kann man auch im Winter fahren. Und zwar getrost, trotz viel Schnee, der da fällt übers Jahr, über den Winter hindurch. Jasper mit Marmot Basin ist immer noch ein Geheimtipp. Hier fahren viele Kanadier selbst auch von Edmonton aus hin. Von Edmonton hat man eben diese 4-Stunden-Fahrt, wenn man fliegt, rüber. Von Calgary aus bist du ja 1,5 Stunden in Banff und Lake Louise. Mhm. Und was es natürlich außerhalb noch gibt, zusätzlich an Winteraktivitäten wie Hundeschlitten fahren, wie Schneeschuhwandern, kannst du eben machen, weil du hast halt zwischen November und Anfang Mai Schnee garantiert. Und ich finde es so schön, das Skifahren in Kanada generell ist relaxter. Mhm. Die Pisten sind breit. Die Menschen sind komplett anders als bei uns. Da gibt es kein Gedrängel an irgendeinem Lift, sondern da gibt es geordnete Schlangen. Du kannst dich als Single einstellen, als Paar, als Grüppchen von 3, 4 oder 6 Leuten.
Das ist der britische Einfluss.
Keiner fährt dir über die Skier und will jetzt gleich mal da den Berg hoch. Denn da, sag ich mal, auch da am Wochenende kommen die Calgarians nach Banff und Lake Louise gefahren. Viele Kanadier kommen dorthin zum Skilaufen. Da ist es voller, aber ich weiß nicht, du kannst da teilweise Pisten runterfahren und bist alleine.
Toll.
Und was der Kanadier so schön sagt, ski what you see kommt noch dazu.
Mhm.
Also es gibt blaue, grüne und schwarze und doppelt schwarze Pisten. Aber du kannst natürlich auch Tree Skiing machen. Du kannst zwischen den Bäumen fahren. Es ist alles gesichert. Es gibt in Sunshine Village 2 Pisten. Die werden nur geöffnet, wenn wirklich genügend Schnee gefallen ist. Auf sie kommst du auch nur, wenn du dich vorher anmeldest. Mhm. In Sunshine Village, ich nenne nur mal den Namen einer Piste, das ist Delirium Dive.
Okay.
Da rauchst du dann einen Lawinenpieper, den bekommst du vorher und meldest dich an. Da gibt es eine Tür, ein Tor, durch das du gehst, da wirst du automatisch registriert. Also da kannst du nicht verschütt gehen. Und ich sag so, diese Piste bin ich einmal in meinem Leben gefahren. Da muss man schlucken und sich überwinden für die ersten 100 Meter. Und danach ist das ein Traum. Also alle, die schon drüben waren zum Skilaufen, und ich habe auch Anfänger schon mit dabei gehabt, die noch nie auf den Skiern gefahren sind, sagen, es ist ein völlig anderes Skierlebnis, weil es relaxed ist, weil die Kanadier so freundlich sind.
Toll.
Ja.
Trotzdem, den Delirium Dive, würde ich sagen, den sollte, da sollte man schon ein bisschen erfahren.
Ja,
sein. Auf das jeden kann man schon sagen.
Ja.
Genau.
Genau.
Ja, super. Ja. Wichtigen Tipp hast du so zwischen den Zeilen auch mal gesagt. Also das Thema ganz generell für die sehr stark touristischen Gebiete, ob im Winter oder im Sommer, möglichst das Wochenende, wenn das irgendwie geht in der Fahrtplanung, vielleicht ein bisschen vermeiden. Es ist entspannter, wenn man in die Woche geht. Ne?
Jo,
ja. Ja. Ich meine, was nicht heißt, dass es am Wochenende dramatisch ist,
genau.
Aber einfach nur so als Tipp, ja. Was man dazu erraten hat.
Oder aber rechtzeitig planen.
Hm.
Die Planung, frühes Buchen ist ganz, ganz wichtig.
Ja.
Also ich sag mal, was haben wir jetzt für eine Jahreszeit? Herbst, Oktober, November muss ich mich damit beschäftigen und dann auf jeden Fall buch gerade
fürs nächste Jahr.
Mietwagen,
ja.
Wohnmobile. Da gibt es auch ganz tolle Early Bird Preise.
Genau. Ölbücherrabatte, ne?
Genau.
Ganz genau.
Ja.
Mhm. Damit sind wir eigentlich nochmal beim Thema Saisonalität. Du hast es schon gesagt, wirklich ziemliche Schneesicherheit von Anfang, Mitte November bis in den April, Mai hinein. Das heißt natürlich auch umgekehrt. Mir ist es mal so gegangen, ich bin mal auf den Icefields Parkway nach einer Messe im April gefahren und war dann ganz enttäuscht, dass ich von den Seen nichts gesehen habe. Es war natürlich, das war eben das Thema Planung. Also
ja.
Heißt andererseits, wenn ich also jetzt die Sommeraktivitäten und die Sommerattraktionen genießen möchte, dann fängt es so Mai?
Anfang Mai fängt das an. Da sind die Seen aufgetaut.
Ja.
Man kann aber auch sagen, bis dahin sind sie fast alle zugefroren und man kann super toll Schlittschuh laufen.
Okay.
Aber auf jeden Fall sind dann die Seen offen. Der Schnee ist weg von der Eisoberfläche. Und dementsprechend ist dann auch wieder schön alles türkisblau. Die Tiere kommen aus dem Winterschlaf.
Ja,
ja, also viele Bären, tolle Reisezeit,
ja.
Gerade im Frühjahr. Und eben dann auch wieder in den Herbst hinein, Anfang Oktober, so auch Richtung kanadisches Thanksgiving noch.
Mhm.
Da ist auch viel Tierleben unterwegs.
Toll.
Ja.
Das heißt also, im Grunde haben wir in Alberta ganzjährig Touristen.
Kann man schon sagen.
Jederzeit hin. Man sollte eben nur vorher sich überlegen, ob man jetzt gerne, gerade was Outdoor angeht, ich meine, in den Städten ist es egal, aber ansonsten was Outdoor angeht, dann, ob man jetzt Wintersport betreiben möchte oder ob man sagt, ich möchte gerne wandern, ich möchte gerne Mountainbiken, ich möchte gerne Kanu fahren. Da sollte man dann eben die Zeit von Mai bis Oktober nutzen.
Ja.
Ganz genau.
Ja.
Prima. Ja, wir sind jetzt schon so ein bisschen mitten bei den praktischen Tipps. Wir haben ja schon noch so einiges heute beredet, liebe Martina. Wie kommen wir hin nach Alberta?
Fliegen. Nicht schwimmen, fliegen.
Okay.
Und ja, und wir haben Direktflüge das ganze Jahr hindurch. Mhm. Von Frankfurt aus geht es nach Calgary mit verschiedenen Airlines. Mhm. Da muss man sich vorab erkundigen. Im Sommer gibt es zusätzliche Flüge auch von München aus direkt nach Calgary. Dann kann man mit umsteigen auch nach Edmonton fliegen. Also einen Stop muss man einplanen, wenn man nach Edmonton fliegt. Da kann man entweder über Amsterdam fliegen oder über London, wenn man hier innereuropäisch umsteigt. Oder aber man fliegt über Toronto. Oder Montreal.
Das sind die großen Drehkreuze in Kanada.
Genau.
Wo man denn,
ja,
so. Also wirklich gut angebunden, das kann man eher sagen. Und ja, wir haben es vorher schon mal kurz erwähnt, innerhalb von Alberta ist man sinnvollerweise mit dem Mietwagen oder Camper unterwegs. Hast du da einen Tipp oder eine persönliche Präferenz?
Nein, eigentlich nicht. Das muss jeder für sich selbst wissen, ob er seinen Koffer mehr oder weniger unausgepackt lässt beim Camper. Mit dem Mietwagen, ja, da weiß ich auch nicht. Wenn ich mit dem Mietwagen für mehrere Tage unterwegs bin, schaue ich auch immer, dass ich so packe, dass ich auch nicht immer auspacke und wieder einpacke. Vor allen Dingen, wenn ich ja viele Stops auf der Reise habe. Wir haben Vermietstationen in Calgary und in Edmonton, auch Wohnmobil-Vermietstationen. Ich weise jetzt hier nochmal auf unsere fehlende Provincial Sales Tax hin. Also auf Tanken ist in Alberta günstiger als in den anderen Provinzen. Und man muss nur, und das sollte man sowieso, nach Landung auf jeden Fall einplanen, dass ich nicht aus dem Flieger aussteigen kann und in ein Wohnmobil steigen und losfahren.
Ja,
ja, also da ist zur eigenen Sicherheit eben auch die erste Übernachtung muss erstmal nach der Landung vor Ort sein.
Und ist ja auch ganz generell sinnvoll, also es ist in dem Fall ist so eine Pflicht, aber es ist eben auch sinnvoll, dass man sagt, okay, zum Akklimatisieren mindestens ein, aber gerne auch zwei oder drei Nächte in Calgary oder falls man nach Edmonton fliegt, nach Edmonton, um die Stadt zu genießen. Das ist ja der beste Einstieg überhaupt.
Genau.
Das ist absolut sinnvoll. Und Stichwort Mietwagen oder Camper. Ich habe es vorher schon so ein bisschen rausgehört. Du hast ein paar Beispiele auch genannt. Es gibt natürlich, und das ist der Vorteil dann der Fahrt mit dem Mietwagen, es gibt in Alberta viele tolle Unterkünfte. Und das ist natürlich eine Geschichte. Klar kann ich auch mit dem Camper vom Hotel vorfahren, aber das ist eigentlich so ein bisschen doppelt gemoppelt.
Mhm.
Also ich glaube, dass das Spektrum an Unterkünften, es gibt tolle Lodges, es gibt kleine privat geführte Hotels mit Familienanschluss, das ist vorher gesagt. Also das lohnt sich schon, sich das so ein bisschen näher anzuschauen, sich da vorher zu informieren.
Auf jeden Fall.
Und ich glaube, ganz wichtig, zumindest wenn man in der Hauptsaison, also Juli, August, rüberfliegt, auf jeden Fall reservieren, oder?
Ja, ganz bestimmt.
Ja.
Also vorab reservieren. Calgary hat und auch Edmonton, beide Städte haben sehr, sehr viele Hotels. Also hier findet sich immer was, auch während der Calgary Stampede. Mhm. Kein Problem. Banff und Lake Louise plus Jasper, da würde ich sagen, auch aufgrund der Tatsache, dass Jasper ja sehr, sehr viel kleiner auch nochmal ist und weniger Hotels hat, ganz frühzeitig buchen. Mhm. Da muss man sich auch keine Gedanken über zu hohe Preise in dem Moment machen. Je näher man eben dann kommt, umso kritischer wird es. Aber auch da gibt es sehr, sehr viele super tolle Ausweichmöglichkeiten. Also es gibt auf der einen Seite die Kettenhotels und eben dann B&Bs oder Lodges, Ranches oder Glamping gibt es auch.
Auch das mittlerweile in Kanada ein ganz großer Trend, muss man sagen. Ja, sehr schön. Glamping ist also für die, die es nicht wissen, das etwas luxuriöse Camping. Das heißt also, man bringt nicht sein eigenes Zelt mit, sondern man hat eine Plattform, darauf ist ein Luxuszelt. Das ist geheizt, da ist steht ein richtiges Bett drin. Also das ist wirklich quasi wie ein kleines Hotel unter Leinwand auf einem Zeltplatz.
Richtig.
Ganz genau.
Ja,
liebe Martina, wir steuern jetzt gerade so auf die Stunde zu. Wir haben lange geredet. Gibt es noch irgendwas, was du zu Alberta loswerden möchtest, nach dem Motto, das wird immer gerne vergessen oder da wird Alberta unterschätzt? Irgendwas, was du an dieser Stelle unseren Zuhörern und Zuhörern noch mitteilen möchtest?
Ja, also ich sag mal so, es ist auf der einen Seite diese Natur, die mega beeindruckt und an jeder Ecke taucht irgendwas anderes auf. Aber man sollte sich auch damit beschäftigen, in welches Land man kommt und wie die Menschen dort sind. Und ich glaube, das ist für mich eigentlich das, was es auch am meisten ausmacht. Wie werde ich empfangen? Wie geht man mit mir um? Und da ist es wirklich so, da muss ich sagen, egal wo du hinkommst in Kanada, du wirst mit offenen Armen empfangen. Irgendwo findet sich immer ein Kanadier, der einen deutschen Opa, eine deutsche Oma, Uroma, Sonstiges hat. Du kommst mit jedem ins Gespräch. Und was einfach so toll ist, ist gerade was den Sommer anbelangt, auch das Leben auf der Straße in den Städten. Und ich muss mich auch, darauf einlassen, wie ein Calgarian mal einen Tag zu verbringen oder ein Edmontonian.
Live like a local,
sozusagen. Live like a local und experience like a local.
Ja.
Ich finde, das ist was, das kommt on top auf die Natur, nämlich diese Art der Kanadier, diese Herzlichkeit, wie sie untereinander mit den Menschen auch umgehen.
Ja.
Und es ist halt auch wirklich keine so eine aufgesetzte Art.
Wollte ich gerade sagen, es ist sehr authentisch, es ist eine, wirklich eine echte, von Herzen kommende Willkommenskultur und es ist, geht jetzt nicht nur darum, im Sinne eines Services da möglichst viel Umsatz zu machen und auf diese Weise die Gäste zu charmieren.
Ja. Genau. Ja. Und auch wenn ich jetzt immer von guten Restaurants gesprochen habe, es müssen keine hochpreisigen Restaurants sein. Und auch der Kanadier würde dick und rund werden, wenn er nur Burger und Pommes isst. Alberta hat eine so unterschiedliche Küche. Also wir fangen an mit dem Alberta Beef. Aber viele Restaurants haben eben vom Farm to Fork. Du kannst auch auf Märkte gehen in Calgary und in Edmonton und dich vorher da eindecken, wenn du mit deinem Wohnmobil unterwegs bist. Und es ist so, so vielfältig. Brauereien, Distillerien. Also man muss sich schon einfach mal so ein bisschen damit beschäftigen, mit Land, Leuten, der Kultur und nicht nur der Natur. Die erschlägt sowieso.
Die erschlägt im positiven Sinne.
Genau.
Martina, das war ein tolles Abschlussstatement, finde ich. Also ich glaube, alle Zuhörerinnen und Zuhörer werden mir zustimmen, da bekommt man richtig Lust auf Alberta und eben nicht nur die Klassiker wie Banff, Jasper oder die Städte wie Calgary und Edmonton, sondern das ganze Paket mit all seinen Facetten. Und dazu gehört eben nicht nur die Natur, sondern die Kultur und die Kulinarik. Martina Schäfer, ganz herzlichen Dank für diesen tollen Einblick in die kanadische Provinz Alberta. Das war meine Reise Kanada, Alberta mit Martina Schäfer. Tschüss.
Und tschüss.
Und tschüss.
Und wir sehen uns in Alberta.
Das war der Meine Reise Podcast Kanada. Der Podcast von Meine Reise und FVW Medien. Eure Gastgeber Florian Hölzen und Holger Jacobs bedanken sich fürs Zuhören und freuen sich aufs nächste Mal.